bin froh, heute hier bei euch in eurer Mitte zu sein. Mein Name ist Frank Töfs und wie schon vorgestellt, komme ich aus der Gemeinde in Köln-Ostheim. Der Sascha Neudorf, habe ich gesehen, er war auch schon mal hier vor einiger Zeit bei euch mit einer Predigt. Das ist einer meiner Pastoren. Ich selbst bin 25 Jahre alt, verheiratet. Wir wohnen mit meiner Frau zusammen in Leverkusen. Ist ja auch nicht so weit von hier und sie studiert sogar hier in Düsseldorf an der Uni. Und so ist das dann. Und in unserer Gemeinde durfte ich bisher auch die Teenie-Arbeit mitgestalten. Bis vor 2 Jahren habe ich Teenie-Arbeit eine längere Zeit gemacht und zurzeit bin ich immer wieder in Lehrdiensten, Predigtdiensten, wo auch immer sich das ergibt, darf ich dann mitwirken und richte mir jetzt auch ein bisschen aus auf die Jugendarbeit, ein bisschen gucken, wie ich dort mitdienen kann. Und so bin ich froh, dass ich heute hier bei euch sein kann, dass wir zusammen in Gottes Wort schauen können und möchte uns dazu einladen. Ich habe erstmal ein Bild für den Anfang mitgebracht. Zufriedenheit 100% garantiert. Sicherlich begegnet uns das heutzutage immer wieder, nicht wahr? Werbung kommt, Menschen wollen uns weismachen, dass, wenn du das hast, dann bist du zufrieden. Menschen heutzutage ist das wichtig, zufrieden zu sein. Wir wollen zufrieden sein und Menschen suchen auf verschiedensten Wegen danach. Da sind welche, die dann sagen, ja, wenn mein unsympathischer Nachbar wegzieht, dann bin ich zufrieden. Oder andere würden sagen, wenn es mir materiell gut geht, dann werde ich zufrieden sein. Andere sagen, wenn ich in meinem Beruf etwas erreicht habe, wenn ich meine Schule gut abgeschlossen habe, dann werde ich zufrieden sein. Andere sagen dann, Zufriedenheit ist dort, wo ich nicht bin, also muss ich wegreisen. Und so reisen sie um die Welt und versuchen dort ihre Zufriedenheit zu finden. Menschen sind rastlos geworden. Sie jagen nach ihrem Vergnügen, suchen Erfüllung im Leben. Und ich glaube, dass auch wir Christen ja direkt von dieser Frage auch betroffen sind. Auch wir sehnen uns nach Zufriedenheit. Ja, wir wollen auch zufrieden sein. Die Frage ist nur, machen mich diese Dinge denn zufrieden, wo die anderen sagen, das gibt dir Zufriedenheit? Ist es wirklich so, dass diese Dinge echte Zufriedenheit geben? Oder werde ich nicht nur ein Sklave meiner Zufriedenheitsjagd nach Glück? Paulus erwähnt im 2. Timotheus, dass die Menschen am Ende der Zeit das Vergnügen mehr lieben werden als Gott. Sie werden das Vergnügen mehr lieben als Gott. Und ich glaube, dass wir uns in dieser Zeit befinden. Ja, nicht wahr? Und deswegen ist diese Frage, der wir uns auch heute beschäftigen wollen, was brauchen Menschen wirklich, um zufrieden zu sein? Und das Thema meiner Predigt lautet heute, die wahre Zufriedenheit für das menschliche Herz. Und wir wollen uns persönliche Einblicke aus Psalm 16 anschauen. Jetzt möchte ich uns einladen, diesen Psalm aufzuschlagen in unseren Bibeln. Psalm 16 werden wir uns dazu heute anschauen. Das Schöne an diesem Psalm ist, wir werden das auch gleich sehen, er ist geschrieben worden von David und er enthält eine Fülle von Zufriedenheit. Er ist glücklich mit seinem Gott. Wir haben ja verschiedene Arten von Psalmen. Es gibt ja Dankpsalme, wo sehr viel Dank drin ist. Dann gibt es Lobpsalme, Klagepsalme, nicht wahr? Auch manchmal Rachepsalme, Bußpsalme. Und hier haben wir dieser Psalm 16, das ist so ein Lied der Zuversicht. Ein Lied des Vertrauens. In diese Kategorie kann man ihn einordnen. Er bekennt sein Vertrauen gegenüber Gott. Es ist nicht leicht festzustellen, in welcher Situation war David, als er diesen Psalm geschrieben hat, das wissen wir nicht. Aber was wir sehen werden, dieser Psalm ist von einer Freude, einer Erfülltheit und Zuversicht geschrieben worden. Die Überschrift des Psalms, wenn wir mal reinschauen, da steht ein Miktam von David, steht über dem Psalm. Nun, das Interessante ist, es ist jetzt hier, im Buch der Psalme erscheint es jetzt zum ersten Mal, diese Überschrift, ein Miktam. Es gibt noch ein paar andere Psalme, die diese Überschrift haben. Manche versuchen dann dieses Wort zu erklären mit von der Wurzel, was mit Gold bedeutet. Deswegen ist in den Lutherbibeln auch ein güldenes Kleinod in manchen Übersetzungen noch zu finden. Aber mit letzter Sicherheit lässt sich das leider nicht erklären, was diese Überschrift Miktam denn bedeutet. Deswegen wollen wir uns einfach weiter dem Inhalt dieses Psalms, dem weiteren Inhalt widmen. und uns den ersten Vers anschauen, der mit einem kurzen Gebet und einem starken Bekenntnis anfängt. Ich lese aus der Elberfelder. Dort heißt es im ersten Vers: Bewahre mich, Gott, denn ich berge mich bei dir. Wahre Zufriedenheit beginnt erstens mit der Tatsache, mein Vertrauen ruht am richtigen Ort. Er bekennt hier Gott als sein Zufluchtsort. Gott, bei dir berge ich mich, bewahre mich. Wie schon angedeutet, wir wissen nicht genau, in welcher Situation er sich befindet. Vielleicht ist er gar nicht in einer großen Not. Es erscheint keine spezielle Bedrohung bei ihm zu sein. Aber er bittet Gott einfach wahrscheinlich, bewahre mich, wie du es auch schon immer in Vergangenheit getan hast. Du bist mein Zufluchtsort. Du warst und du bist und du bleibst der Ort, wo ich immer mich bergen werde, wo ich sicher bin. Und wenn wir die Psalme mal lesen, wenn wir uns das anschauen in den Psalmen, wie oft war David am Rande des Todes, nicht wahr? Wie oft ruft er in tiefster Not, in tiefster Leid, rette mich! Und es gibt andere Verse, andere Psalme, wo er das auch ausdrückt, du bist mein Zufluchtsort. Und so haben wir das hier auch in diesem Psalm. Er beginnt mit einer starken Aussage des Vertrauens. Bei dir allein, mein Gott, berge ich mich, bewahre mich. Wir lernen also direkt am Anfang, wenn wir uns über Zufriedenheit Gedanken machen, dann ist es zuerst wichtig, zuallererst, worauf setze ich eigentlich mein Vertrauen? David hat es am richtigen Ort gesetzt, auf Gott allein. Er war mal ein Artist, der so eine Art Zirkusvorstellung gemacht hat. Er konnte sehr gut auf einem Seil balancieren. Die Menschen waren beeindruckt von ihm, wie er so auf diesem Seil ging. Und dann hat er die Menschen gefragt, meint ihr, ich schaffe es, mit einer Schubkarre über dieses Seil zu gehen? Und sie sagen, ja, und er macht es. Er geht mit einer Schubkarre über dieses Seil, eine große Herausforderung, eine Schubkarre mit Steinen gefüllt, schwer. Und dann fragt der Seilbalancierer, glaubt ihr, dass ich das schaffe, mit einer Person da drin über dieses Seil zu gehen? Und sie sagen, ja. Und er fragt, wer ist denn bereit, sich hier reinzusetzen? Und da wurden die Leute still. Da ist dann dieser Schritt des Vertrauens, nicht wahr? Sich völlig in diese Hände zu werfen, sich da reinzusetzen. Und so ist das mit dem Vertrauen auf Gott. Wir verlassen uns ganz auf ihn. Wir, in dem Bilde gesprochen, setzen uns da rein in diese Schubkarre und wir können uns völlig auf den Herrn verlassen. Und das tut David hier. Meine Frage ist an dich, wann hast du das letzte Mal ganz tief und aus dem Herzen gesagt, Herr, bei dir berge ich mich. Ich vertraue dir. Du bist mein Zufluchtsort. Damit beginnt wahre Zufriedenheit, mein Vertrauen auf den Herrn allein zu setzen. Nun, diesem Vertrauensbekenntnis schließt David jetzt ganz gewaltige Worte an. Wir lesen Vers 2 weiter. Ich habe zum Herrn gesagt, du bist mein Herr. Es gibt kein Glück für mich außer dir. Das ist stark, nicht wahr? Und die wahre Zufriedenheit für das menschliche Herz, zweitens, kommt daher, dass mein Glück aus der richtigen Quelle herkommt. In dem Psalm wird vom Menschen berichtet, Gottlose, die Gott nicht kennen, und sie rufen aus und sagen, wer ist der Herr? Das sehen wir in dem Psalm, wie die Gottlosen das rufen. David fährt hier ein Gegensatzprogramm. Er sagt, du bist mein Herr. Das erinnert auch so ein bisschen an Psalm 23, nicht wahr? Du bist mein Hirte. Es ist nicht, du bist ein Herr, sondern ganz persönlich sagt David, Herr, du bist mein Herr. Und dann sagt er weiter diese starken Worte, es gibt kein Glück für mich außer dir. Es gibt nichts, was mir wichtiger wäre. Du, Gott, bist mein höchstes Gut. Alles Gute, was ich habe, all mein Glück ist allein in dir, mein Herr. David bekennt, mein Gott, ich habe keine andere Freuden als dich allein.
nichts anderes. Dieses außer dir, wie es in diesem Vers heißt, ist dieses gleiche Wort, was in 2. Mose 20 benutzt wird, wo Gott sagt, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und David sagt, ja Herr, ich habe nichts, außer dir gibt es nichts, was mein Glück ausmacht. Davon bin ich weit entfernt, anderen nachzulaufen. Du bist mein Glück, du bist mein Gott. Das Bekenntnis seines Glücks entfaltet er weiter in den Versen 5 und 6. Die kommen zwar jetzt etwas später, aber die ziehen wir jetzt schon vor, weil es in diesem Rahmen auch reinpasst. Er bekundet nämlich sein Glück nochmal besonders in Vers 5 und 6 im Psalm 16, wenn wir dieses Mal jetzt mal gerade anschauen. Dort heißt es, der Herr ist das Teil meines Erbes und mein Becher. Du bist es, der mein Los festlegt. Die Meschnüre sind mir gefallen auf liebliches Land. Ja, mein Erbteil gefällt mir. Er beschreibt hier, du bist das Teil meines Bechers. Was bedeutet das? Was hat das mit dem Becher auf sich? Nun, wenn biblische Schreiber den Becher benutzen, diesen Begriff, dann kann der Becher gefüllt sein mit zwei Arten. Er ist einmal ein Zeichen, ein Symbol des Segens, heilvoll, ein heilvolles Getränk zum Beispiel. Andererseits auch kann es Fluch bedeuten, ja, den Zorn ausgießen, ja, haben wir auch solche Begriffe. Zweifellos handelt es sich hier im Psalm 16, Vers 5 um einen Becher des Segens, ja, der gefüllt ist. Wir kennen das vielleicht aus Psalm 23, wo David dann schreibt, du schenkst mir voll ein, ja, mein Becher fließt über. Er beschreibt also hier, der Herr ist mein Becher, er ist mein Segen, er ist mein Gewinn, es ist gut für mich, den Herrn zu haben. Und wenn wir uns diese Verse 5 und 6 auch nochmal genauer anschauen, er benutzt hier ganz interessante Begriffe, wenn er das so beschreibt, was Gott für ihn ist. Er benutzt diese Begriffe Teil, Erbe, das Los ist mir gefallen. Interessant, woher kommen diese Begriffe? Diese Begriffe kommen aus dieser Zeit, wo Israel das verheißene Land bekommt, nicht wahr? Sie nehmen das Land ein und jetzt wurde das Erbteil ausgelost, jeder hat seinen Teil bekommen. Nun, wie war das damals mit dem verheißenen Land? Es gab ja einen Sonderfall. Die Leviten waren damals ausgenommen. Ja, sie haben kein Land in dem Sinne zugelost bekommen, aber dafür hatten sie ein ganz besonderes Vorrecht. Was war ihr Vorrecht? Was war das Vorrecht der Leviten? Ich möchte euch das kurz vorlesen. Es steht zum Beispiel in 5. Mose 10, Vers 9, da sagt Gott, Darum bekam Levi weder Anteil noch ein Erbe mit seinen Brüdern. Der Herr selbst ist sein Erbteil, so wie der Herr, dein Gott, zu ihm gesagt hat. Gott persönlich spricht dann noch an einer anderen Stelle. Und der Herr sprach zu Aaron, 4. Mose 18, Vers 20, in ihrem Land sollst du nichts erben, auch kein Teil unter ihnen haben, denn ich bin dein Teil inmitten der Kinder Israels. Levi, wie wir wissen, hat ganz besonders im Heiligtum Gottes gedient. Dafür waren sie abgestellt. Natürlich lebten sie dann von den Zehnten auch, von den Abgaben Israels. Sie wurden mit unterstützt. Aber dann haben wir diese ganz starke Zusicherung Gottes, wo Gott sagt, na, ihr werdet vielleicht nicht euch über eure eigene Ernte freuen können, über diesen materiellen Segen, den die anderen Stämme haben werden, über eigenes Land. Aber ich selbst bin dein Teil, spricht der Herr zu Levi. Die Gegenwart Gottes wird euer Erbe sein, das ihr täglich im Tempel genießen und erfahren dürft. Das war diese ganze Sprache, dieser ganze Zusammenhang. Und jetzt schaut mal, was hier in diesem Psalm passiert. David bedient sich dieser Begriffe. Und er sagt, ja, auch ich sehe mich darin, dass der Herr allein für mich das Erbe ist. Mein ganzes Glück, mein Erbteil, das, was mir zusteht, was mir gefällt, woran ich meine ganze Freude habe. Sein Glück, ihr Lieben, kam aus der richtigen Quelle. Er sagt Gott als sein Erbe. Und Freude in Gott ist doch auch in dem Psalm weit verbreitet, oder? Da kennen wir zum Beispiel diesen Vers von Asaph, wenn ich nur dich habe, frage ich nichts nach Himmel und Erde. Dann gibt es einen anderen Psalm von David, wo er sagt, Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir. Mein ganzer Mensch verlangt nach dir. Diese Freude an Gott ist im Psalm ganz weit verbreitet. Die Psalmschreiber wussten, was sie in ihrem Gott haben, dass er das größte Glück, die größte Zufriedenheit ist. Und deswegen haben diese Psalmschreiber auch eine Sehnsucht nach Gott. Ich möchte mit diesem Gott zusammen sein, mit diesem Gott Gemeinschaft haben. Wie sieht das bei uns aus? Woher kommt unser Glück? Bist du glücklich mit deinem Herrn? Hast du Gott schon zur Quelle deines Glücks gemacht? Erklärt ihn das bekannt? Gene Gibson erzählt ein interessantes Zeugnis von einem Mann. Ein Mann, der Vizepräsident einer der größten Banken Chicagos war. Ihm ging es sehr gut. Ein Christ. Jeden Tag kam eine Limousine vor sein Haus, um ihn zur Bank zu bringen. So einen hohen Status hat er in dieser Bank gehabt. Eine gute Arbeitsstelle. Und der nächste Schritt für ihn wäre in seiner Karriere gewesen, dass er Präsident dieser Bank werden würde. Aber dann passiert etwas in seinem Leben. Gott nimmt Anspruch auf sein Leben und beruft ihn und sagt, ich möchte, dass du mir dienst, nicht mehr in dieser Bank, sondern ich habe jetzt einen anderen Auftrag für dich. Dieser Mann gehorcht. Er gibt seine Position auf. Diese hohe Position, die er in dieser Bank hat, gibt er auf. Seine ganzen Vorteile gibt er auf, seine Prämien, seine Zulagen gibt er auf, seinen Rentenplan, sein Firmenauto, alles gibt er auf. Wo wird Gott ihn hinsenden? Gott schickt ihn in einen Bundesstaat Amerikas voll von armen Mexikanern. Ganz arme Menschen, Analphabeten, nicht Gebildete. Er hat keine Unterstützung dafür zugesprochen bekommen. Er musste alles verkaufen mit seiner Familie zusammen dahin. Aber Gott hat ihn berufen. Gott ist am Werk. Jetzt ist er dort an diesem Ort angekommen und er findet auch keine Arbeitsstelle. Ich meine, er ist völlig überqualifiziert. Was für einen Job hat man dort für einen Vizepräsidenten einer Chicago Bank? Nun, er bekommt einen kleinen Job im Supermarkt. Es ist in Amerika oft so, dass es noch extra Helfer gibt, die dir helfen, deine Sachen einzupacken in die Tüte, die du gekauft hast. Diesen bekommt er und arbeitet so, verdient sein Geld. Aber Gott war am Werk in seinem Leben. Gott wirkt. Eines Tages macht er wieder seine Aufgabe, hat die Tüte gepackt und jetzt hilft er auch noch einer Frau dann, das zum Auto zu bringen. Und die Frau bedankt sich, gibt ihm ein kleines Trinkgeld und er schaut auf dieses Trinkgeld, 25 Cent. Und er schaut auf dieses Geld und denkt an alles, was der Mann hatte und alles, was so in seinem Leben passiert ist und spricht dann diese Worte aus, Jesus, du bist genug. Du bist genug. Du allein bist genug. Es gibt kein Glück für mich. Ich bin froh, hier zu sein, dir hier zu dienen. Ich bin völlig zufrieden mit dir. Starkes Zeugnis, nicht wahr? Und Gott gebraucht diesen Mann. Können wir das sagen? Jesus, du bist genug. Wo suchen wir unser Glück, unsere Zufriedenheit? Ist es nicht leider oft auch so, dass wir sie dort suchen, wo Menschen dieser Welt sie suchen? Leider haben wir viele Christen das heute auch wieder vielleicht ein Stück verlernt, mit Gott zufrieden zu sein, die ganze Freude in Gott zu haben. Uns an diese Worte wieder zu erinnern, dass Jesus sagt, ich gebe euch Leben im Überfluss, volle Genüge. Sollten wir nicht als Kinder Gottes hier mit einstimmen und sagen, ja Herr, du allein bist genug, es gibt nichts Gutes außer dir. Habe ich es in meinem Leben gelernt, die Sachen Gottes zu genießen? Oder ist es einfach eine lästige Pflicht, eine Anstrengung? Dann habe ich es getan, habe ein gutes Gewissen. Genieße ich die Zeit mit meinem Herrn oder ist es anstrengend für mich? Lass uns immer überprüfen. Können wir so sagen? Haben wir verstanden, was Gott überhaupt für uns sein möchte? Was er für uns ist? Ihr Lieben, und das Schöne dabei ist, wenn wir Gott zur Quelle unseres Glücks auch erklären, dass wir ihn damit auch loben. Weil wir sagen, Herr, du allein genügst, ich brauche nichts anderes. Und so geht der Psalm auch weiter. Er geht weiter in diese Richtung, wenn ich dich habe, dann brauche ich nichts anderes. Und er bekundet im nächsten Punkt, meine Gemeinschaft ist mit den richtigen Menschen. Und wir lesen Vers 3. in unserem Psalm 16. An den Heiligen, die auf Erden sind, an den Herrlichen, ist all mein Wohlgefallen. An den Heiligen, die auf Erden sind, an den Herrlichen, ist all mein Wohlgefallen. Ihr Lieben, das Glück in Gott, die Freude an Gott, die bleibt nie isoliert. Die bleibt nie nur egoistisch für mich allein, sondern auch mit denen, die Gott nachfolgen. Und hier schwingt auch dieser Gedanke mit, liebe Gott und deinen Nächsten, nicht wahr? Und so schaut David auf seine mitgläubigen Genossen und sagt, ich habe Gefallen an ihnen. Ja, auch sie gehören zum Volk Gottes. Er beschreibt, schaut mal, wie er diese Menschen beschreibt, als die Herrlichen, ja, in den Herrlichen, an den Heiligen, an die, die danach folgen, an denen habe ich meinen Gefallen. Hast du schon mal so über jemanden in der Gemeinde gedacht? Mensch, ein herrlicher Bruder. Ja. Und er, David, sieht seine Mitgläubigen an und freut sich über die Menschen, die Gott auch nachfolgen. Und es ist interessant, in den Psalmen sehen wir das immer wieder, wie er auch immer zusammen mit der Gemeinschaft denkt, dass er zum Beispiel sagt, ich will meinen Brüdern deinen Namen verkünden, inmitten der Gemeinde will ich dich loben, Psalm 22, 23. Also, Freude, Zufriedenheit, von der wir hier sprechen, ist nicht egoistisch, was ich nur für mich allein erfahre, sondern die wird in Gemeinschaft, zusammen mit dem Volk Gottes, mit Nachfolgern Gottes, wird sie gestärkt, wird sie ausgelebt. Nicht nur, wo ich jetzt mich still allein abschotte, hier, ich möchte jetzt glücklich sein, sondern es ist immer in Gemeinschaft. Da war ein Pastor, bemerkte einmal in seiner Gemeinde, dass Sonntag für Sonntag ein Mann in der letzten Reihe sitzt und dieser Mann scheint gebrechlich zu sein, sehr schwerhörig, kaum was zu hören und irgendwie, also fast taub auch schon, und er kommt mit dem Mann in Kontakt und sie kommunizieren irgendwie. Und er fragt ihn, kannst du überhaupt hier etwas verstehen vom Gottesdienst, wenn du hier bist? Der Mann sagt, nein, ich verstehe nicht von den Predigten und ich kann es nicht so ganz akustisch verstehen. Und dann sagt er, was bewegt dich denn hier immerhin, wenn du nichts mitnimmst von dem, was dir vorhin gesagt wird, von dem, was gesungen wird? Was bewegt dich hier hin? Dann sagt dieser Mann, Gemeinschaft der Gläubigen. Die hat er genossen. Also Freude an Gott gehört auch immer damit zusammen, dass wir Freude an der christlichen Gemeinschaft haben. Ich kann keine Freude an Gott haben, wenn mir Gemeindeveranstaltungen gleichgültig sind. Wie stehst du zu deiner Gemeinde? Wie erlebst du die Treffen, die Versammlungen, welcher Art auch immer? Hast du diesen Blick noch? Wir haben hier Gemeinschaft vor dem Herrn. Wir sind nicht irgendein Verein oder so. Nein, wir treffen uns in der Gegenwart Gottes. Haben wir noch diesen Blick? Lass uns hier von David lernen. Seine Zufriedenheit lag daran, auch dass er sich an Gemeinschaft gefreut hat mit Gleichgesinnten. Es geht nicht, dass ich Zufriedenheit in Gott erfahre, aber seine Gemeinde nicht achte. Das wird nie funktionieren. Es geht immer Hand in Hand und gehört zusammen. Also meine Gemeinschaft ist mit den richtigen Menschen. Da, wo er das bekundet hat, distanziert er sich aber jetzt auch im nächsten Vers von einer anderen Gruppe von Menschen. Vers 4. Zahlreich sind die Schmerzen derer, die einem anderen Gott nachlaufen. Ich werde ihre Trankopfer von Blut nicht spenden und ihren Namen nicht auf meine Lippen nehmen. Hier stoßen wir auf einen Gegensatz, nicht wahr? Da, wo er sich eben zu dieser Gemeinschaft der Gläubigen des Volkes Gottes bekannt hat, wird er sich hier distanzieren von einer anderen Gruppe von Menschen. Es sind Menschen, die einen anderen Gott nachlaufen. Sie haben viel Herzeleid. Sie tauschen Gott aus gegen etwas anderes. Und er hat hier sehr wahrscheinlich auch die Menschen im Sinn, die so oft in Götzendienst verfallen, gerade auch aus seinem Volk. Vielleicht denkt er hier an untreue Zeiten Israels. Und Götzendienst war ein Problem. Und schaut mal, wie Gott darüber spricht. Wir können das mit aufschlagen in Jeremia Kapitel 7. Jeremia Kapitel 7, Vers 17. Jeremia 7, 17 bis 19. Da spricht Gott: Siehst du nicht, was sie in den Städten Judas und auf den Straßen von Jerusalem tun? Die Kinder lesen Holz auf und die Väter zünden das Feuer an und die Frauen kneten den Teig, um für die Königin des Himmels Kuchen zu machen. Und anderen Göttern spendet man Trankopfer, um mich zu kränken. Kränken sie denn mich, spricht der Herr, nicht vielmehr sich selbst zu ihrer eigenen Schande? Ein interessanter Aspekt, nicht wahr, den Gott hier im Zusammenhang des Götzendienstes nennt. Sie kränken nicht nur mich, sie schaden sich selbst. Sie schaden sich selbst, dass die anderen Götter nachlaufen. Und wenn wir jetzt mal in Jeremia auch zurück nochmal blättern ins Kapitel 2, Vers 13, Jeremia Kapitel 2, Vers 13, dort spricht Gott: Denn zweifach Böses hat mein Volk begangen. Mich, die Quelle lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen auszuhauen, rissige, die das Wasser nicht halten. Wie oft ist das Volk von Gott weggegangen, haben sich anderen Göttern zugewandt, den ausgetauscht, den wahren Gott gegen billige Götzen? Wie viel Schmerz haben sie sich selbst damit eingebrockt, nicht wahr? Wie viel Schmerz hat das Volk dadurch sich selbst verursacht, weil es eben nicht die Quelle des Glücks ist, weil es Gott nicht ehrt? Und David distanziert sich hier in unserem Psalm und sagt: Ich will noch nicht mal ihren Namen auf den Lippen nehmen. Ich will keine Gemeinschaft mit diesen Menschen haben, die Gott verlassen, die das eintauschen. Mit denen will ich, ich möchte nicht an ihrem Gottesdienst, an diesem Götzendienst will ich auf keinen Fall teilnehmen. Ich werde nicht ihren Wegen folgen. Ich werde allein bei Gott bleiben. Weil diese Zisternen halten nicht. Die geben kein echtes Wasser. Diese scheinbaren Wege des Glücks entpuppen sich als Sackgassen, als Enttäuschung, Rastlosigkeit, Schmerz. Das wird immer dort stattfinden, wo man nicht sein Glück in Gott sucht. Auch Paulus schreibt das im Neuen Testament, wo er in Timotheus von Geldgier spricht, von den gierigen Menschen. Da sagt er, sie haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Und so passt dieses Zitat treffend: Sie suchen, was sie nicht finden, in Ehre, Liebe und Glück und kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Unter welcher Gruppe von Menschen findest du dich wieder? Bist du unter denen, die sich allein in Gott freuen? Oder bist du gerade dabei, Wege auszuprobieren? Gibt es vielleicht dort auch Glück außerhalb von Gott? Auch angesichts dieser Botschaft des Psalms kann ich dir sagen, du wirst leer ausgehen. Ihr Lieben, Gott hat uns geschaffen und wir können das jetzt mal so vergleichen. Stellen wir uns mal einen Konstrukteur, einen Ingenieur vor, der eine Maschine entwickelt und er denkt das Ganze durch, mit welchen Schmierstoffen das alles gewartet werden soll, was die Maschine braucht, um gut zu laufen, was der Motor für einen Kraftstoff braucht. Dieser Ingenieur, der Konstrukteur, denkt alles durch und schreibt das auf und sagt, nur so wird diese Maschine gut laufen können, sonst wird sie kaputt gehen, bald. Ich meine, wenn man ein Auto ausleiht, man sollte fragen, was tankt der, Diesel oder Benzin? Ja, kann manchmal fatal sein. So merken wir, das verstehen wir in der Technik, ja, so ist das. Genauso ist es mit dem Herrn, nicht wahr? Er hat uns geschaffen, er hat uns gemacht und Gott allein weiß, was wir brauchen, um wirklich zu laufen, rund zu laufen, wenn man das mal so sagen kann. Und er hat uns das in seinem Wort gesagt, ohne mich wird es nichts. Da werdet ihr nur Schmerzen und ein schreckliches Ende haben, wenn ihr mich eintauscht. Also, lasst es uns verstehen, Gott ist unser Schöpfer und er weiß, was wir brauchen. Aber wir denken oft, na, die Wiesen da drüben, die sind grüner. Aber nein, die Wiesen sind am grünsten und am frischesten in der Gegenwart Gottes. Das sagt der Psalmist. Jetzt kommen wir wieder in unserem Psalm zu den Versen 5 und 6, die haben wir ja eben schon behandelt. Ich möchte sie nochmal des Gedankenhalbers weiter vorlesen, dass wir den Fluss weiterkriegen. 5 und 6 nochmal. Jetzt kommt David dahin, nachdem er sich abgesondert hat, wieder sein Glück in Gott bekennt. In Psalm 16, Vers 5 und 6. Der Herr ist das Teil meines Erbes und mein Becher. Du bist es, der mein Los festlegt. Die Messschnüre sind mir gefallen auf liebliches Land. Ja, mein Erbteil gefällt mir. Und weil das so ist, weil Gott so ein Gott für ihn ist, bricht er jetzt im Lobpreis aus. Und wir wollen einen weiteren Aspekt der Zufriedenheit lernen, nämlich viertens meine Aufmerksamkeit auf das Richtige. Wir lesen 7 und 8. Ich preise den Herrn, der mich beraten hat. Selbst des Nachts unterweisen mich meine Nieren. Ich habe den Herrn stets vor Augen, weil er zu meiner Rechten ist, werde ich nicht wanken. Merken wir, was er hier für eine enge Verbindung von Gott mit Gott hat? Was für eine Gemeinschaft, was für eine Ebene der Beziehung. Sagt, Gott hat mich beraten, dass ich nur bei ihm mein Glück finde. Er berät mich und alles in mir zeigt mir, ich brauche nur diesen Gott. Und David hat ständig das Lob Gottes auf seinen Lippen. Ja, sogar nachts, ja, will er Gott preisen. Sein Innerstes drängt ihn dazu. Er schreibt dir, meine Nieren unterweisen mich, ich muss Gott loben. Ich preise den Herrn. Und es ist interessant, wenn man auch andere Psalmstellen anschaut, bei David ist das irgendwie typisch. Er scheint oft nachts wach zu liegen und nachts an Gott zu denken, ihn auch nachts zu loben. Ich nenne nur ein paar Stellen, das ist zum Beispiel Psalm 42, Vers 8, Psalm 63, Vers 6, Psalm 119, Vers 148, Psalm 77, 3 und 6, Psalm 119, Vers 55. Ein paar Stellen, die das ausdrücken, wie David nachts wach liegt und Gott lobt. Also er hat die Aufmerksamkeit auf das Richtige gelenkt. Das drückt er auch in Vers 8 aus. Den möchte ich nochmal lesen hier in unserem Psalm, Vers 8, wo er sagt, ich habe den Herrn stets vor Augen. Ich habe den Herrn stets vor Augen. Weil er zu meiner Rechten ist, werde ich nicht wanken. Ein starkes Bekenntnis, nicht wahr? Der Herr ist mein Blickfang. Ihn verliere ich nicht aus den Augen. Ich weiß, er ist immer da. Und ich vergesse ihn nicht. Ich stelle mir ihn immer vor, ich sehe ihn, ich glaube an ihn. Und weil er da ist, falle ich nicht. Das erinnert so ein bisschen an auch Römer, ne? Diese Stelle Römer 8, 31, wo Paulus sagt, weil Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Ja? Und so sagt David auch hier in seiner ganz engen Beziehung zu Gott, ich habe dich immer vor Augen, Herr. Ich frage nach deinem Willen und deswegen falle ich nicht. Du bist bei mir in jeder Lebenslage. Hast du Sehnsucht danach, feste Schritte mit Gott zu machen? Dann nimm das dir zu Herzen, deine Aufmerksamkeit auf das Richtige zu lenken. Wir leben in einer Zeit, wo wir abgelenkt sind, wo so viel unsere Blicke erhaschen wollen. Und da müssen wir es neu lernen, den Herrn vor Augen zu halten, in jeder Situation, ihn nicht zu vergessen. Dass auch wir sagen, Herr, ich will in der kommenden Woche jeden Moment wissen, du bist da. Das ist mein Trost, aber das gibt mir auch Verantwortung, weil ich vor dir lebe. Dann werde ich festbleiben. Dann werde ich festbleiben, wenn ich in diesem Sinne lebe. Ich glaube, es wird unser Leben prägen. Lass uns mal hinterfragen, worauf ist eigentlich so meine Aufmerksamkeit gerichtet? Wir leben in einer Welt der Zerstreuung, nicht wahr? Wo wir so viel zerstreut sind, da, so viele Aufgaben und Reize, Nachrichten, die auf uns eindringen, das ist das und das. Da müssen wir uns wieder neu fokussieren und wieder neu die Ziele richtig setzen. Ich will auf den Herrn sehen, ich will ihn nicht aus den Augen verlieren in meinem ganzen Alltag, was ich tue. Wir kommen nun zu einem krönenden Abschluss unseres Psalms, wo es nämlich dann heißt, wo David ausdrückt, Zufriedenheit kommt daher, weil meine Hoffnung die richtige Perspektive hat. Lass uns Verse 9 und 10 zunächst lesen. Darum freut sich mein Herz und jauchzt meine Seele, auch mein Fleisch wird in Sicherheit ruhen. Denn meine Seele wirst du dem Scheol nicht lassen, wirst nicht zugeben, dass dein Frommer die Grube sieht. David hat hier einen Blick über den Tod hinaus, nicht wahr? Wo er dann sagt, ich habe so eine Hoffnung, selbst im Tod werde ich nicht von dir getrennt sein. Es geht über dieses Leben hinaus, ihr Lieben. Und das ist das Wesentliche des christlichen Glaubens. Menschen in dieser Welt sagen, lass uns essen und trinken, morgen sind wir tot, den Spaß maximieren, die Zeit nutzen, die wir hier haben. Aber was ist das? Und die wahre Zufriedenheit in Gott, die hat diese Perspektive der Hoffnung. Es ist nur ein kleiner Teil dieses Lebens hier. Es geht weiter. Und diese Perspektive lässt ihn hoffnungsvoll sein. Es geht, die Gemeinschaft mit meinem Herrn geht nach dem Tod weiter. Aber es ist noch was ganz Interessantes, was sich hinter diesen Versen verbirgt. David scheint nämlich noch eine tiefere Ebene zu sein, die wir im Neuen Testament erst sehen. Es gibt nämlich in der Apostelgeschichte zwei Männer, die über diesen Psalm predigen. In der Apostelgeschichte. Und diese Stellen müssen wir uns jetzt gerade mal anschauen. Schlag mal mit mir auf Apostelgeschichte 2 zunächst. Apostelgeschichte 2. Petrus und Paulus nämlich predigen über Psalm 16, über diese Verse sogar. Und nehmen wir mal Vers 29, Apostelgeschichte 2, Vers 29. Petrus predigt hier, er hat gerade diesen Vers zitiert aus Psalm 16 und sagt dann: Ihr Brüder, es sei mir erlaubt, mit Freimütigkeit zu euch zu reden über den Patriarchen David, dass er gestorben und begraben und sein Grab bis auf diesen Tag unter uns ist. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm mit seinem Eid geschworen hatte, einer seiner Nachkommen auf seinen Thron zu setzen, hat er voraussehend von der Auferstehung des Christus geredet, dass er weder im Hades zurückgelassen worden ist, noch sein Fleisch die Verwesung gesehen hat. Interessant. Und jetzt schlagen wir weiter zur Apostelgeschichte 13, wie Paulus darüber auch predigt. Apostelgeschichte, Kapitel 13, Vers 35. Bis 38. Deshalb sagt er auch an einer anderen Stelle: Du wirst nicht zugeben, dass dein Frommer die Verwesung sehe. Denn David freilich entschlief, nachdem er seinem Geschlecht nach dem Willen Gottes gedient hatte, und wurde zu seinen Vätern versammelt und sah die Verwesung. Der aber, den Gott auferweckt hat, sah die Verwesung nicht. So sei es euch nun kund, ihr Brüder, dass euch durch diesen Vergebung der Sünden verkündigt wird und von allen, wovon ihr durch das Gesetz Moses nicht gerechtfertigt werden konntet. Interessant, oder? Aus diesen beiden Stellen haben wir jetzt gesehen, Petrus und Paulus, die Apostel, sehen in diesen Psalmworten, und Gott hat es so hineingelegt, eine Prophetie, einen Blick auf Christus hin. Also hat David hier im Psalm 16 auch nicht nur von sich geredet, es gibt noch die tiefere Ebene, auf Christus hin hat er schon gedeutet. Nämlich die letztendliche Erfüllung dieser Worte aus Psalm 16 werden in Christus sein. Wie auch Paulus argumentiert, ja, David ist ja entschlafen, er hat die Verwesung gesehen, aber Christus, er ist der Erstling, er ist der Sohn Davids, nicht wahr? Der Nachkomme Davids, der auf dem Thron sitzt, und er stand von den Toten auf. Also hat sich diese Hoffnung, die David hier ausdrückt, hat sich letztendlich in Christus erfüllt, ihr Lieben. Jesus ist ja der Erstling, der Erste, der wirklich auferstanden ist. Die anderen, die auferweckt wurden, die sind ja auch wieder gestorben. Aber Jesus hat diese Auferstehung, die uns erwartet, er hat sie ja eröffnet in der Heilsgeschichte. Und jetzt denken wir mal weiter. Die Auferstehung Christi, die wir ja auch bald feiern, ist die Garantie. Die Garantie, dass ich heute diesen Psalm 16 lesen kann und mich damit identifizieren kann. Ja, auch ich werde auferstehen wie Christus. Er wird mich auferwecken, weil er auferstanden ist. Weil er den Tod besiegt hat. Deswegen dürfen wir diesen Psalm heute, wir leben in einer wunderbaren Zeit der Heilsgeschichte, ihr Lieben, wir dürfen ihn in seiner ganzen Fülle schon sehen und auch erleben in dieser Hoffnung. Das ist, was das Herz zufrieden macht. Eine Hoffnung, die über den Tod hinausgeht. Und in diesem Sinne leuchten jetzt dieser letzte Vers im Psalm 16 leuchtet jetzt auf. Schaut mal, Vers 11. Du tust mir kund den Weg des Lebens. Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht, Lieblichkeiten in deiner Rechten immer da. Er erwartet kein düsteres Todesreich, sondern eine atemberaubende Zukunft in der Gegenwart Gottes. Wie beschreibt er hier Gottes Gegenwart? Ist uns das aufgefallen, welche Worte er hier benutzt? Freuden in Fülle. Lieblichkeiten sind vor deinem Angesicht. Lieben, die Worte, die hier auch im Grundtext benutzt werden, haben ein sehr breites Spektrum. Ich möchte uns mal so ein paar Worte auch nennen, die in dieses Spektrum von Freude und Lieblichkeiten dieses Sinnes passen. Hört mal hin. Es geht um reizvoll, angenehm, es ist freundlich, es ist erfreulich, gemütlich, nett, ansprechend, sympathisch, gefällig, lieb, wohlig, vergnügt, anziehend, erquicklich, ersprießlich, wunderbar, angenehm, köstlich, reizend, lieblich, ergötzlich, hübsch, entzückt, genussvoll, wonnig, wonnevoll, wonniglich, herzlich. Entschuldigung für die Übersetzung. Das ist nur ein bisschen ein Spektrum, was diese Worte hier untermalt, wie schön es in Gottes Herrlichkeit, in seiner Gegenwart ist. Diese Dinge, stehen hier, wie Vers 11 sagt, sind vor deinem Angesicht. Das ist Perspektive, oder? Das ist eine Hoffnung. Und Gottes Gegenwart können wir auch jetzt schon ein Stück weit erfahren, nicht wahr? Wenn wir sie suchen, wenn wir vor ihn treten, verstehen wir jetzt, was David meint, wenn er an einer anderen Stelle sagt, ein Tag in deinem Vorhöfen ist besser als uns tausend. Verstehen wir jetzt, was diese einleitende Worte meint, wenn er sagt, ich habe kein Glück außer dir. Ihr Lieben, das ist, was wir in unserem Gott haben. Das ist, was wir wirklich brauchen. Das ist es, was unser Herz völlig befriedigt. Seine Gegenwart ist genug. Wir haben einmal eine Jugendfreizeit 2007 in Schweden gemacht und dort hatten wir so eine besondere Zeit der Stille, wo jeder Jugendliche 3 Stunden allein mit Gott sein durfte. Wo wir so einen gewissen Zettel mit Bibelstellen hatten, wo jeder sich die Zeit nehmen konnte, ganz allein mit Gott, im Gedanken, im Gebet, diese Bibelstellen durchzulesen, nur mit Gott zu sein, 3 Stunden, ungestört. Das war verändernd. Da war ein Jugendlicher, der hat diese Zeit so gut genutzt und man hat es ihm angesehen. Als er aus dieser Zeit rauskam, und der Erste, der ihn traf, sagt dann, Mensch, hast du gerade einen brennenden Dornbusch gesehen oder was? Ja, man hat es ihm angemerkt, dass er in Gottes Gegenwart war, weil es einfach verändert. Genießen wir den Herrn? Kennen wir das? Gott lädt uns ein und sagt, kommt und schmeckt, wie freundlich der Herr ist. Wie viel Herzeleid, ihr Lieben, würden wir uns ersparen, wenn wir das noch besser verstehen würden, schon jetzt. Und wenn wir so eine Zukunft der Hoffnung haben, wie wunderbar es in Gottes Gegenwart ist, warum suchen wir sie nicht jetzt schon öfter, wenn es doch so wunderbar ist? Ihr Lieben, lasst es uns lernen, jeden Tag eine neue, frische Freude an Gott zu haben. Spurgeon sagt schon, nicht der Glaube von gestern soll mich halten, sondern täglich neu sollen die Quellen Gottes in mir sprudeln. Nicht der Glaube von 2 Wochen, sondern jeden Tag neu. Jeden Morgen neu sich auf den Herrn auszurichten. Darüber haben wir uns heute Gedanken gemacht. Die wahre Zufriedenheit für das menschliche Herz hat einige Elemente. Dieser Psalm hat es uns gezeigt. Zufriedenheit kommt dann, wenn mein Vertrauen am richtigen Ort ruht. Wenn mein Glück aus der richtigen Quelle kommt, aus dem Herrn. Wenn meine Gemeinschaft mit den richtigen Menschen ist und ich mich vom Schädlichen abschotte. Wenn meine Aufmerksamkeit auf das Richtige gelenkt ist. Wenn meine Hoffnung die richtige Perspektive hat. David hat es gelernt, in all seinen Umständen, und er war vielen Umständen ausgesetzt, das zu bekennen, das zu erfassen. Gott ist alles für mich. Und das wünsche ich uns auch für uns. So möchte ich mit diesem Zitat abschließen. Das können wir zu unserem persönlichen Gebet machen. O Herr, mach uns rastlos und unzufrieden, bis wir unsere völlige Zufriedenheit in dir gefunden haben. Herr, mach mich rastlos und unzufrieden, bis ich meine ganze Zufriedenheit in dir gefunden habe. Amen. Ich möchte gern mit uns zusammen noch beten. Lass uns aufstehen. Jesus Christus, danke, dass wir dich haben. Danke, dass du dich uns geoffenbart hast, dass wir an dich glauben dürfen. Du hast uns erlöst und errettet. Du sprichst zu uns durch dein Wort. Dein Wort ist unsere Speise, das, was uns gut tut, das, was wir brauchen. Deine Gegenwart ist das, was wir brauchen, Gemeinschaft mit dir. Herr, wir sind in einer Welt, wo wir abgelenkt werden, so oft. Fallen wir in Versuchung, drehen uns von dir weg und haben nicht mehr dich vor Augen. Bitte hilf uns, das heute wieder neu zu lernen. Die Zufriedenheit, das Glück nicht irgendwo anders zu suchen, allein in dir. Und du gibst uns alles, Herr, was wir brauchen. Danke dir dafür. Danke für deine Errettung. Herr, und so bete ich für uns, mach uns rastlos und unzufrieden, bis wir unsere ganze Zufriedenheit allein in dir gefunden haben, dass wir nur dich anbeten. Segne uns darin, Herr. Amen. Wir können nochmal Platz nehmen, denke ich.